Wir kommen dieser Woche zur Bearbeitung der Zeitdimension. Behalten Sie dabei immer im Blick, wir führen den Systembegriff erst einmal weiter mit, auch in der Mitgliedschaftstheorie und der Mitgliedschaftssoziologie, um einen Begriff zu haben, mit dem wir das Gefälle von System und Umwelt bezeichnen. Das trifft auch auf das Bewusstseinssystem zu. Auch Bewusstsein als eine Eigenschaft von Mentalem verarbeitet immer die Differenz zwischen System und Umwelt. Wir haben immer die Differenz zu verarbeiten zwischen unseren Umweltpositionierung, aber auch die Differenz immer zu anderen Personen. Also wie begegnen wir anderen Personen? Das ist kein triviales Problem, weil mit dem anderen, der anderen Person auch immer etwas Fremdes einhergeht. Also schon im Leiblich. Mein Leib ist nicht Ihr Leib. Ja, also wir sind immer auch konfrontiert, geht auch immer auch mit der Leiblichkeit anderer Personen. Und etwas sehr vereinfacht gesagt, das ist nicht unser eigener Leib, sondern ein anderer Leib. Also er ist uns erst einmal unvertraut. Und alle Kommunikationen sind natürlich, haben dieses Problem der Wahrnehmung, der Beobachtung, des Erlebens des anderen zu verarbeiten. Und das gilt dann symmetrisch, reziprok. Gut. Das Grundproblem der Zeitproblematik besteht darin, wie wir die Weltzeit als fließende Zeit und die subjektive Zeit und die Differenzierung zwischen beiden bearbeiten, resystematisieren. Man sagt immer, die Weltzeit ist ein Kontinuum. Ein Kontinuum ist aber ununterbrochen. Dieses Kontinuum können wir subjektiv ja gar nicht verarbeiten. Wir können die Weltzeit immer nur verarbeiten, indem wir sie unterbrechen. Also in die Differenzierung von früher und später zum Beispiel. Die Zeitspanne und die Zeitdifferenz, also die Zeitspanne als Dauer, 5 Stunden, 3 Stunden, zwischen Vergangenheit und Zukunft, wird von uns als Gegenwart erlebt. Nun können Sie fragen, ja, was ist Gegenwart? Gegenwart ist das gerade Gewesene. Also das Typische an der Gegenwart ist das, dass sie nicht ruhig ist, dass sie nicht stillsteht, sondern sie vergeht andauernd. Ja. Sie ist uns aber in dieser Vergänglichkeit immer unmittelbar präsent. Zeit erleben können wir aber nicht nur haben als ein reines Erleben, sondern immer nur dann, wenn wir es auf Ereignisse instanziieren. Das heißt, die Differenzierung von früher und später kann es nur dann geben, wenn sie auf Ereignisse instanziiert wird. Das können sich daran klar machen, wir beobachten ja Veränderungen in unserer Umwelt. Die Umwelt ist für uns feinkörnig genug, um Veränderungen zu beobachten. Tagesablauf, ja. Subjektiv, also wenn wir von uns ausgehen, instanziieren wir naheliegenderweise das Zeitereignis auf unserem Pulsschlag. Also wir haben sozusagen eine, schönen guten Tag, ja, eine biologische Uhr, auf einer biologischen Uhr. Der Pulsschlag ist eigentlich ein elementarer Zeitmesser, wenn er auch sehr grob ist. Die Frage, die man dann diskutiert, ja, was ist die Einheit der Zeitmessung? Also hat ein tropisches Jahr, hat der Zerfall des Celsiumatoms oder Vakuumraum oder so etwas. Ja. Also man fragt da feinkörnige Einheiten für Zeitmessungen. Das braucht uns aber hier nicht weiter zu interessieren, sondern wichtig ist, dass wir es immer, Luhmann hat darauf aufmerksam gemacht, mit zwei Gegenwarten zu tun haben. Und zwar die Punktualisierung des Jetzt, markiert am Uhrzeiger an Geräuschen und Bewegungen, dass sich etwas irreversibel verändert. Also gucken auf die Uhr, wir haben eine Bewegung. Wir beobachten die Veränderung eines Gegenstandes. Und diese Punktualisierung ist für uns ein Indikator, dass sich etwas irreversibel verändert hat. Die zweite Gegenwart ist die Gegenwart, die dauert und die für alle und symbolisiert wird, könnte man sagen, die für alle Sinnsysteme Reversibilität impliziert. Also sie haben Reversibilität und Irreversibilität der Zeit. Jeden Tag ist es einmal 13 Uhr. Beide Gegenwarten polarisieren sich wechselseitig als Differenz von Ereignissen und Beständen, von Wandel und Dauer. Nur unter dieser Voraussetzung kann es ein irreversibles Ereignis einer noch nicht sichtbaren Vergangenheit als gegenwärtig sein und eine schon sichtbare Zukunft in einer noch nicht dauernden Gegenwart geben, die auch vorweggenommen werden kann. Also zukünftige Ereignisse sind noch unerfüllt. Also wir können zukünftige Ereignisse vorwegnehmen als unerfüllte Zeitereignisse vorwegnehmen. Das ganz große Problem dabei ist, dass wir natürlich nicht in der Zeit zurückfahren können. Jetzt mal unabhängig von physikalischen Theorien, die so etwas annehmen. Und wir können nicht in die Zukunft springen. Die Zukunft ist immer nur in der Gegenwart erreichbar. Und wir haben da das Problem, dass es die nicht negierbare Differenz zwischen gegenwärtiger Zukunft und zukünftiger Gegenwart gibt. Die Differenz mag sehr klein sein. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass beide Zeithorizonte auseinanderfallen, also von den erwarteten Ereignissen her, die wir projizieren in der Zeitdimension, mag sehr gering sein. Also denken Sie immer, das geht. Das einfache Beispiel, Sie haben vor, in die Vorlesung zu gehen. Das wäre Ihre gegenwärtige Zukunft. Sie brechen sich das Bein auf dem Weg und dann haben Sie eine zukünftige Gegenwart, die mit der gegenwärtigen Zukunft nicht identisch ist. Dieses Problem kann in der Zeitdimension nicht negiert werden, sondern das ist zu handhaben. Es gilt für alle Systeme, dass sie die Zeitdimension nicht überspringen können. Es gibt keinen Weg in die Zukunft. Vergangenheit als eine abgelegte Zeit können Bewusstsein und sozialen System nur teilweise vergegenwärtigen. Dazu vielleicht eine historische Anmerkung. Die gibt da von Luhmann ganz interessante Artikel über den Umbau der Zeitsemantik. Die Zukunftsorientierung finden Sie eigentlich erst unter der Voraussetzung funktionaler Differenzierung. Es gibt eine große Untersuchung über das 18. Jahrhundert. Da tritt etwas Neues ein, dass die Zeitformen erst richtig ausgeschöpft wurden im Gebrauch. Das war vorher nicht so, in dem gab es zwar, ja, also grammatisch, aber sie wurden alltagspraktisch nicht so benutzt. Also Zukunftsorientierung ist evolutionär neu. Sie finden ja auch zum Beispiel diese Beschreibung, daran können Sie sich das klar machen, Kontrastierung, der Phönix, der aus der Asche steigt, ja, passiert immer dasselbe. Ja, gibt den Kreislauf, gibt keine Unterbrechung des Kreislaufes. Für die antike Welt war ein anderes Zeitbewusstsein, eine andere Orientierung relevant. Damit geht natürlich in der Neuzeit natürlich das Problem einher, dass die sozialen Systeme auf Veränderung angelegt sind. Wenn ich auf Zukunft orientiert bin, bin ich immer auch strukturell auf Veränderung angelegt. Es entsteht so etwas wie ein Geschichtsbewusstsein. Zukunft kann projiziert werden. Erlebte Zeit kann als Vergangenheit abgelegt werden und selektiv erinnert werden. Daraus ist zu folgern, dass der Fortbestand in der Zeitdimension das zentrale Problem sozialer Systeme und aller Mitgliedschaftssysteme ist. Und hier haben Sie dann auch den Übergang zu dem sozialen Gedächtnis. Darauf kommen wir dann noch zu sprechen. Und zwar nicht das individuelle Gedächtnis, sondern das soziale Gedächtnis. Das soziale Gedächtnis kann sich nicht vom individuellen Gedächtnis abhängig machen, weil das zu kontingent ist, sondern soziale Systeme, Mitgliedschaftssysteme brauchen Einrichtungen, um sich wieder zu erinnern. Da haben Sie dann auch die Verbindung zu den Verbreitungsmedien. Das innoviert sich grundsätzlich natürlich mit dem Verbreitungsmedium der Schrift. Eigentlich erst durch Schrift können soziale Gedächtnisse eingerichtet werden. Ich denke, das ist ganz gut nachvollziehbar, wenn Sie keine Schrift haben. Sind natürlich alle Evidenzen situativ für Erinnerung und müssen ja alle mündlich überliefert werden. Da mag man es auch weit bringen, aber es gibt ein Limit. Ja. Der nicht überschritten werden kann. keltische Gesellschaft hatte ja keine Schrift. Die haben es zwar weit gebracht, aber die hatten keine Schrift. Damit war natürlich auch in der Bearbeitung, der Verarbeitung, der Anwendung auch von Erfahrungswissen waren da Grenzen gesetzt. Ja. Interessant ist, dass wir können das daran, dass die Druiden, ja, die mussten andere Sachen auswendig lernen. Ja. Aber die haben 15 Jahre ihres Lebens oder 20 Jahre nur Sachen auswendig gelernt. Und das wurde dann immer wieder in einfachen Interaktionssystemen tradiert. Eine umständliche Sache. Mit Schrift geht das einfacher alles. Also das, denke ich, hier haben Sie Verbindung. Die Verbindung zur Schrift als Verbreitungsmittel, die mit Schrift tritt die Differenzierung von Zeithorizonten aus. Weil Operation oder Kommunikation, Beobachtung zeitlich differenziert sind. Sie können ein Buch lesen, was vor 10 Jahren geschrieben worden ist. Es können sich dann, wie man das auch immer nennt, Hochkulturen mit Schrifttraditionen, Schriftbearbeiten, Schriftspezialisten ausbilden, institutionalisieren, denen bestimmte Funktionen zukommen. Wichtig ist, darauf hinzuweisen, dass die Mitgliedschaftsentscheidungen, Selektionen natürlich nicht ein für alle Mal feststehen. Sie verändern sich fortlaufend und sie bleiben in der Alltagskommunikation je nach Komplexität der Gesellschaft auch unbemerkt. Also sagen wir mal, in der Gegenwartsgesellschaft werden wir so zum Beispiel durch dieses ganze Migrationsproblem drauf gestoßen, was unter anderem kein neues Problem ist. Also hatte schon, weiß nicht, ob es die Zeitschrift schon noch gibt, Migration ist in Berlin erschienen, schon in den 90er Jahren wurden auf solche zu erwartende Probleme hingewiesen. Ja, aktuell ist das dann durch bestimmte Ereignisse verstärkt worden. Sie erkennen daran natürlich auch schon sofort wieder, dass die Mitgliedschaftsselektion, Mitgliedschaftsrestabilisierung in der Zeit gelöst werden muss. Das geht nur, wenn es Strukturen, Anführungszeichen, erstmal gibt, die zeitreversibel halten. Können angestellt entlassen werden, sie können heiraten, können sich scheiden lassen, sie können anfangen zu studieren in Frankfurt, weiter studieren in Köln oder wo auch immer. Also Reversibilität der Strukturen, da sehen Sie, das verweist dann auch auf Organisationsbildung, Institutionalisierung. Der Luhmann hat ja, sagen wir mal, bis in die 70er, Ende der 70er Jahre, ja auch noch an dem Begriff der Institutionalisierung festgehalten, obwohl er sich gegen dann im Fortgang immer mehr, also auch in Profilierung seines eigenen, weiteren Profilierung seines eigenen Ansatz gegen eine Institutionssoziologie etwa im Zuschnitt von Chelsky gewandt hat. Er sagte, ja, wir haben keine Theorie der Institution. Was da auch von mittlerweile an Theorie der Institution vorliegt von einigen, das sind aber so keine Soziologen, so von Sozialtheoretikern, Sozialphilosophen, ist teilweise ein bisschen blauäugig, weil die das ist ja auch nicht originell. Das finden Sie schon bei Parsons, Institutionalisierung von Normen. Also bei bei Hasen sind, ist die Institutionalisierung von Werten, eine Institutionalisierung von Normen als projizierbare Erwartungserwartung. Sie können unterstellen, dass die Prüfungsordnung also auch noch zu, oder irgendeine zumindest zu ihrer Studienzeit Geltung hat. Ich denke, dass man da, dass es gibt bei dieser ganzen Sache, ich will es zumindest erwähnen, ein ganz grundsätzlich, dieser ganzen normengeleiteten Soziologie, die blenden ein ganz bestimmtes Problem aus, auf das komme ich noch kurz zu sprechen. Ja. Also Sie merken das auch, wenn Sie, also ich höre ja also schon seit Kindesbeiten immer Radio, bin ja so radiosozialisiert. Wenn Sie da hören, Sozialphilosophen, oder, das ist schon alles ein bisschen sehr normative Fragen. Der Habermas hat das ja auch dann nochmal in seiner Theorie des kommunikativen Handelns ins Spiel gebracht. Ja. Ich denke, dass das alles nicht so tragfähige soziologische Zugänge sind. Aber es gibt dann sogenannte Selbstbestätigungsmärkte von Akademikern, ja, die dann darüber dann auch ihre, ja, wie soll man es nennen, ihre Interessen verfolgen. Ich denke, dass das aus einem ganz bestimmten Grund, glaube ich, ist das nicht sehr überzeugend, auch nicht sehr ergiebig letztlich vom Ergebnis. Und es stiehlt sich natürlich dem großen Problem konfrontiert, dass das in der Weltgesellschaft ja also offensichtlich nicht durchsetzbar ist. Warum sind Menschenrechte in der Weltgesellschaft nicht durchsetzbar? Merkwürdig. Also diese ganzen, es gibt zwar durchaus eine einflussreiche Gruppe von kann man die nennen, so eine humanistische Fraktion, auch politisch aktiv, aber die Erfolge sind real nicht so groß, wie das dann so teilweise medial reflektiert wird. Man muss mich fragen, ja, warum ist das so? Warum werden Sie einem Japaner, einem Chinesen, werden Sie nie klar machen, was Menschenrechte sind? So, ja, müssen sagen, warum? Ja. Naja, gut. Der zweite Punkt ist, dass über die Entscheidung über Mitgliedschaft nicht nur eine Entscheidung auf der Sach- und Sozialdimension, sondern auch auf der Zeitdimension vorliegt. Mitgliedschaftselektionen führen die Interdependenzunterbrechung zwischen System und Umwelt herbei, und wir sind nur eine bestimmte Zeit Mitglied sozialer Systeme. Ich denke, das ist der entscheidende Punkt. Wo Sie in der soziologischen Analyse der Zeitdimension, ist man da gar nicht so sehr in der psychologischen oder in der naturwissenschaftlichen, wo Sie die Relevanz und die Selbstlimitierung von sozialen Systemen erkennen können. Ja, der bedingte Aufenthalt in sozialen Systemen. Sagen wir mal, von der Anlage her könnte man sagen, ist die Mitgliedschaft eher auf Selektion ausgelegt. Und evolutionär gibt es dann, sagen wir mal, Institutionen der Schadensbekämpfung, Begrenzung von Mitgliedschaftsselektionsschäden. Ja, Sozialstaat als eine Kompensation zum Beispiel. Also das, denke ich, halte ich für ein zentralen Punkt der Selbstlimitierung der Restabilisierung sozialer Systeme als Mitgliedschaftssysteme. Sie stoßen noch auf einen anderen Punkt, wenn Sie das weiterdenken. Wenn Sie davon ausgehen, dass soziale Systeme nur in der Gegenwart operieren, dann bedarf es der Einrichtung eines Gedächtnisses, eines sozialen Gedächtnisses, da das Vergessen der Normalfall ist. Also es gilt auch individuell, wir vergessen das meiste. Wir können eigentlich nur sehr wenig behalten. Das ist aber kein Defizit, sondern auch in Bezug auf das individuelle Gedächtnis werden da immer wieder, sagen wir, wird der Speicher immer wieder erleert, um diese Metapher zu entwenden, machen sich frei für neue Inhalte. Also würden Sie alles behalten, wird wahrscheinlich Ihr Gedächtnis kollabieren. Also das Gedächtnis arbeitet immer in einem selektiven Zugang. Mit dem letzten Punkt finden Sie den Übergang zur der Komponente Gedächtnis. Wenn wir diese Prämisse machen, dass soziale Systeme immer nur in der Gegenwart operieren, so bedürfen sie eines Gedächtnisses, eines sozialen Gedächtnisses. Sie bedürfen als durch die Zeitdimension dominierte Systeme der Zeitbindung. Und das Gedächtnis trägt mit dazu bei, dass Zeitbindungen hergestellt werden können. Die Reversibilität von Strukturen wird dann an Gedächtnisleistungen, an soziale Gedächtnisleistungen gebunden. Dafür gibt es triviale Beispiele, immer wieder Prüfungsordnung, ja. Gesetze, ja. Selbstbeschreibungen, Firmengeschichten und alles Mögliche, ja. Was ist so immer in, das können Sie dann nach Funktionssystem ordnen. Ja, überlegen Sie mal, welcher ein Großteil wissenschaftlicher Arbeiten in historischen Monographien besteht. Werden ja immer mehr. Ohne dass die jetzt wiederum so genutzt werden können. Ja, werden ja dann nur ganz selektiv genutzt. Ja. Aber das sollte jetzt nicht unser Problem sein, sondern entscheidend ist die Struktur Zeitbindung, Gedächtnis. Also, Zeitbindung wird durch Struktur hergestellt, Struktur wird durch Organisation, formale Organisation hergestellt, formale Regelungen von Kommunikation und Handlungsabläufen, die bedürfen aber dann immer auch eines sozialen Gedächtnisses, um überhaupt wiedererinnert, beobachtet, wahrgenommen werden können, abgeändert werden zu können. Es ist ein funktionaler Imperativ, dass sich selbstbeobachtende Systeme erinnern, Erwartungen kommunizieren und Mitgliedschaftsselektion registrieren. Das gilt vor allem in der Situation, in der die Mitglieder sozialer Systeme eine Zukunftsorientierung ausbilden. die Vergangenheit als eine abgelegte Zeit behandeln. Also wenn wir diese Situation, wenn sich das so verändert, dann wird das soziale Gedächtnis relevant. Zukunftsorientierung, Vergangenheit als eine abgelegene Zeit kann dann selektiv erinnert werden. In dem Fall bedarf es eines sozialen Gedächtnisses und hier auch wieder immer der Zusammenhang zu dem Verbreitungsmedium Schrift. Das ist dann die Begründung dafür, dass soziale Systeme zwangsläufig ein Gedächtnis ausbilden. Sie können fragen, warum ist das so? Der Luhmann hat aus seinem Spätwerk die Systemtheorie, eine Systemtheorie umkonzipiert auf den zentralen Begriff des Ereignisses. Also soziale Systeme haben sich als Ereignisse zu reproduzieren. Für ihn sind das dann kommunikative Ereignisse. Das ist vielleicht gar nicht so eine neue Einsicht, aber für ihn ist das zentral. Ich denke, dass das eine richtige Einsicht ist. Es gibt ein Zusammenspiel, also zwischen der Ereignishaftigkeit der Zeitdimension und des sozialen Gedächtnisses. Warum? Jedes kommunikative Ereignis verschwindet sofort mit seinem Eintreten. Da haben Sie natürlich auch dann dieses Problem, dass Sie daran erkennen, dass die Zerfallsgeschwindigkeit sozialer Systeme groß ist. Und ich denke, dass das auch ein ganz guter Schlüssel für die Sozialpsychologie ist. Also Sie können sich viele sozialpsychologische Probleme sozialer Systeme, Familien, Verwandtschaft, Paarbeziehungen, natürlich auch, Sie können das auch damit resystematisieren, dass Sie unter einer hohen Zerfallsgeschwindigkeit stehen und dass Sie deshalb, solange das geht, die Fiktion aufrechterhalten, dass sich nichts geändert hat. Weil der Vater soll derselbe sein, wenn er 70 ist, soll er immer noch so sein, als sei er 30, ist aber nicht so. Ja, kommt da klapprig da einher. Ja. Man fragt, ja, warum hält man das auf? Klar, um der Zerfallsgeschwindigkeit entgegenzuwirken. Das ist auch der Zugang zu ritualen Kommunikationen. Ja? Oder also in formalen Organisationen, gehen Sie mal auf irgendein Meeting von Kollegen, Geschäftsführungssitzungen, ja. Also deren normiertes, es wirkt immer so ein bisschen hilflos, deren normiertes Organisationssprechen. Ja. Das sind natürlich alles Stabilisierungen, nicht nur die Willkür der Einzelnen zu begrenzen, sondern auch der Zerfallsgeschwindigkeit ihrer Kommunikation entgegenzuwirken. Es gibt noch einen anderen Punkt, das ist vielleicht ein bisschen unfreundliche Seite. Also wenn Sie heute Pädagogik sehen, alles, also Inklusion, alle sollen schön gebildet, intelligent werden, ja, alle sollen keine Nachteile haben. Gut, muss man nichts dagegen haben, aber das Problem ist ein ganz anderes. Ja. Das Problem ist eigentlich, dass sie dieser Zerfallgeschwindigkeit nur entgegenwirken. Und das ist, denke ich, auch ein Sozialisationsproblem, in dem sie Indifferenz ausbilden. Ja. Sie können sich nicht von allem affektiv berühren lassen. Da kriegen sie ja eine Nervenkrise nach der anderen. Also, sondern es bedarf Sozialisation, heißt auch immer die Ausbildung einer auch kognitiven Indifferenz. Das wird natürlich bei diesen pädagogischen Programmen zur Seite gelegt, unsichtbar gemacht. Ja? Wenn Sie die Praxis sorgfältig beschreiben, stoßen Sie natürlich also auch bei diesen Pädagogen darauf, dass zu diesem Problem ein anderer Grund der Ausbildung eines Gedächtnisses, das hängt jetzt natürlich immer darauf, wie die Erinnerung, das soziale Gedächtnis selektiv auf die Vergangenheit zugreift und selektiv Zukunftszustände projiziert. Ein anderer Punkt, denke ich, ist, dass wir, also für die Gedächtnisfunktion, dass sie eine Kompensation dafür ist, dass wir über keine Beobachtung verfügen, wie komplexe Systemzustände in einem darauf folgenden Systemzustand überführt werden. Keiner hat die Evolution, Entstehung der Arten beobachtet. Ja, wie sich Systemzustände in andere Systemzustände überführen, haben wir also keine Ahnung. Haben wir kein Beobacht, kein Wahrnehmungswissen. Und hier an dieser Stelle rastet das Gedächtnis ein. Ja, da wird dieser Defizit, der wird unsichtbar gemacht. Es ist ja ganz interessant, was mir dabei immer, das geht ja schon 30 Jahre so. Wenn Sie eine Kultursendung anschalten im Radio oder mal aufs Feuilleton gucken, welcher Begriff begegnet am häufigsten? Der Begriff der Narration. Narrative, reden wir von Narrativen, also Erzählung heißt das ja eigentlich. Ja? Narrativen, das klingt so ein bisschen geheimnisvoller, ja? Also so ein bisschen gebildeter. Das ist eine Erzählung. Ja? Das überspielt natürlich, sagt ja, also brauchen einen erzählten Zugang zur Geschichte, zu uns selbst. Ja? Aber funktioniert das eigentlich? Ist das überhaupt möglich? Ja, das ist das eine. Der andere Punkt ist natürlich, ästhetisch ist das naiv. Ja, ich kann ja auch durch Fragmentismus einen Zugang zu mir selbst haben und zur Geschichte. Also wenn Sie die Geschichte der modernen Literatur also, bis zu ihrer Selbstauflösung im modernen Roman studieren, ja, das ist eine Gegenbewegung gegen das, was man bürgerlichen Roman nennt, die großen Erzählungen nennt. Wenn Sie die moderne Kunst untersuchen, dasselbe. Ja. Naive Perspektiven werden aufgelöst, abstrakten Kunst zum Beispiel. Ja. Das Bild wird zerstört. Ja. Das normale Bild wird zerstört. Und hier natürlich dieses Problem, dass also die Rede von einem Narrativ, ja, das wird andauernd kriegen Sie das, können Sie das hören und lesen, ja, das Narrativ, das nur, ja eigentlich ist das eigentlich nur, das ist ja auch dann, soll ja eine Gedächtnisfunktion, eine Erinnerungsfunktion übernehmen, weil die es gar nicht leisten kann. Und warum nicht? Aus dem simplen Grund, weil der Rückgriff immer selektiv ist. Und es ist die Frage, ist, sagen wir, die Lessing-Dramaturgie, ja, also seine Kritik an der französischen Klassik, dass er sagte, ja, es kommt nicht darauf an, dass alles zu einer an einem bestimmten Ort, an einer bestimmten Zeit spielt, sondern es kommt auf die Einheit der Handlung an. Dann schrieb er da so exemplarische Stücke, ja, Miller von Balhem zum Beispiel. Funktioniert das eigentlich noch? Oder sind diese, wenn Sie dann genauer hinsehen, sehen Sie, dass diese Narrative doch sehr fragmentarisch sind. Und es wird nur noch fingiert, es gäbe diese Einheit der Geschichte. Also das als Anmerkung zu diesem Problem, wie sich das dann auch in den Beschreibungen von Teilsystemen, von Kommunikationen, in der Verortung von Standpunkten reproduziert. Eine Schlussanmerkung dazu, Sie können Geschehenes unterschiedlich wiedergeben, sage ich jetzt mal. Können Sie es auch dekomponiert wiedergeben. Vielleicht gewinnen Sie daraus andere, also daher nochmal andere Informationen als unter dieser pseudonarrativen Programm. Ein anderer Punkt ist, dass das Gedächtnis sozialer Systeme durch die Mitgliedschaftsselektion irritiert wird, da dadurch Zugehörigkeiten markiert werden, die in der Zeitdimension nicht zu korrigieren sind. Hier haben Sie dann eine zentrale Verbindung zu dem Problem der kollektiven Identitäten. Die speziell die deutsche Soziologie und amerikanische Soziologie war es nicht, die hat ja erst sehr spät, seit Anfang der 90er Jahre, das Problem der kollektiven Identitäten der Ethnien wiederentdeckt oder der askriptiven Solidaritäten wiederentdeckt. Hier das Verbindungsstück zu also der Mitgliedschaftssoziologie, der Zeitdimension zu der Zugehörigkeitsmarkierung, die sich an Ähnlichkeiten orientiert. Kollektive Identitäten, also als Autoren sind da zu nennen, und bekannten Soziologen, also Eisenstadt, aber auch der Bernd Giesen, es gibt von Eisenstadt und Bernd Giesen in den 90er Jahren relativ breite Studie zur Kodierung kollektiver Identitäten. Ich komme ganz kurz darauf zurück. Wichtig dabei, die Markierungen sind dann nicht mehr zu korrigieren, sondern hier wieder der Verweis, Restabilisierung in der Zeitdimension. Damit wieder zusammen Gedächtnisfunktion. Ein anderer Punkt ist, dass die Verbindung zu dem Typus sozialer Systeme der formalen Organisation. Die formalen Organisationen übernehmen dann diese Stabilisierungsfunktion. Und da gibt es in Bezug auf die Ordnungssoziologie ein ganz zentrales Problem, was vielleicht auch ein bisschen unangenehm ist. Kann es eine höhere Ordnung geben als die Ordnung über formale Organisationen? sagen, ja, gibt eine höhere Ordnung. Ja, also jetzt nicht der liebe Gott, ja, das ist auch ganz nett, ja, sondern es gibt normative Ordnungen. Es gibt ja hier an der Universität ja auch so ein unsoziologisches Forschungsprogramm normativer Ordnungen. Ja, kann man sagen, ja gut, aber alle normativen Ordnungen, gibt es die ohne formale Organisation? Natürlich nicht. Das gilt auch für, ich komme da nicht diesem Semester noch mal drauf zu sprechen, aber Sie finden auf meiner Akademiker-Homepage Neubestimmung der moralischen Kommunikation im Anschluss an den Luhmann für diese ganzen Anerkennungsphilosophien und Soziologien, die da so auf dem Tablett da vor sich hergetragen werden, ja. Aber sind schon ganz schön nass geregnet eigentlich, ja. Muss man auch sagen, ja, schön und gut, aber wie soll das funktionieren ohne Institution, ohne formale Organisation? Ich denke, das ist die ganz große Herausforderung all dieser Ansätze. Ja, darauf haben die auch keine Antwort. Ja, da kann man denen nur sagen, zum Schluss schließe ich ab, ich hatte etwas später angefangen. Na ja, gut, ich meine, als Anerkennungsphilosoph habe ich es leicht, wenn ich Hochschullehrer bin. Ja, also da bin ich ja dann schon Mitglied einer formalen Organisation und brauche mich diesem Problem eigentlich ja nicht mehr wirklich zu stellen. Ja, wir machen dann nächste Stunde da weiter. Mittwoch machen wir dann Funktionsbegriff, dass wir da ein bisschen zügig jetzt auch in der Übung vorgehen. Übung, schreiben Sie Protokoll. Ja, in diesem Sinne, denke ich, also sind Sie guter Dinge. Ja. Es gilt immer der Satz, ein Anfang, aber kein Ende sein. Ja. In diesem Sinne, kommen Sie gut nach Hause. Ja.